Sie haben unwahrscheinlich viel Material schon ausgebreitet. Wir haben nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Wir werden uns ein bisschen beeilen. Greifen wir in die Vollen. Ihre Zusammenarbeit geht schon lange zurück, reicht lange zurück, 17 Jahre schon, was enorm ist. Und Sie wollten zu Beginn etwas über das Entstehen der Zusammenarbeit und auch der Freundschaft mittlerweile erzählen.
Okay, Alida i ja radimo već 17 godina.
Alida und ich arbeiten seit 17 Jahren zusammen.
I zapravo naše poznanstvo uveliko prelazi odnos prevoditeljice i autorice. Ovdje sam stavila sliku. Alida je zapravo bila odgovorna za moje prve čitanje u Hrvatskoj, jer ja sam u Hrvatskoj bila neka tako malo čudna autorica koja je pisala nekakve drame koje nisu izgledale kao drame.
Unsere Freundschaft überschreitet in ganz großem Ausmaß ein gewöhnliches Verhältnis zwischen einer Autorin und einer Übersetzerin. Und deshalb habe ich dieses Foto gebracht, nämlich ich war damals vor 17 Jahren eine Autorin, die in Kroatien komische Theatertexte schrieb, die keiner so richtig verstand und hören wollte. Und Alida auf dem Foto, ich zeige, das ist Alida und das ist Ivana, Alida hat mich zu meiner allerersten Lesung in Kroatien eingeladen.
Dakle, to čitanje se odvijelo u ovom zadimljenom baru.
Das war in diesem verrauchten bar in Pula.
I ja sam tada čitala Ženu bombu, za koju nitko u Hrvatskoj nije smatrao da je to išta blizu drame, a opet na tom knjižnom festivalu nitko ne bi rekao da je to zbilja književnost, ali nekako me Alida uzela pod svoje, rekla, ne, to je književnost, ti ćeš sada to čitati, nemaj brinuti.
Bei diesem Literaturfestival habe ich mein Theaterstück Bombenfrau gelesen. Und wer da hat irgendjemand geglaubt, dass das ein Theaterstück ist, noch hat irgendeiner auf diesem Literaturfestival geglaubt, dass das die Literatur ist. Aber Alida behauptete, sitzt hier so bescheiden in der Ecke, das ist die Literatur und du wirst hier lesen.
I dakle, od samog početka, nekako ono kako smo mi krenuli je da ta razmjena tog teksta je isto tako bila performativna razmjena. Dakle, to je bilo javno čitanje. Mi nismo izmjenjivali tekstove na tihi način, nego na ovakav glasan. I ja mislim da je to u mnogo zapravo uvjetovalo naše razumijevanje prema tekstu i odnos prema tekstu, koji je između ostalog naravno i muzika.
Wir haben so gestartet, dass eben, wie man hier sieht, unser Verhältnis einen performativen Charakter hatte. Und das war immer sehr wichtig in unserem Verhältnis, diese performative Seite. Das heißt, das war kein stilles Verhältnis. Wir haben nicht die Texte in aller Stille ausgewechselt und ausgetauscht, sondern uns schon auch immer in den öffentlichen Raum begeben und teilweise uns auch zwischen den Genres bewegt, also auch zwischen der Literatur und Musik.
I kao rezultat tih 17 godina je ovaj stol prepun stvari, što zapravo nije ništa, to je jako malo nekakvih tragova koje smo mi ostavili na tom dugom putu.
Ja, und als Ergebnis sind auf diesem Tisch die Spuren diesen langen Wegs, also diese 17 Jahre, haben viele Spuren hinterlassen. Das hier sind nur vereinzelte Stücke. Es gibt noch viel, viel mehr Material, aber das alles konnten wir natürlich nicht anschleppen. Kein Foto. Ja, also unsere Verleger werden den Mann erkennen auf diesem Foto und einige kroatischen Gäste heute Abend werden ihn erkennen. Das ist der kroatische Schriftsteller Edo Popovic. Ich habe alle seine Bücher ins Deutsche übertragen, 7 Bücher, glaube ich. Er hat uns bekannt gemacht, wir sind dann seitdem Freundinnen. Hier sitzt er inmitten einer Protestaktion in Zagreb. Er lächelt, aber er wird bald von diesen Polizisten um ihn herum weggetragen. Und wir haben Edo Popovic mit uns gebracht heute Abend, deswegen, weil er unser Freund ist und uns bekannt gemacht hat, aber auch, um eine kleine Szene aus dem Roman zu lesen, um zu zeigen, wie das Leben und die Wirklichkeit zusammengehören. Nämlich diese Szene hier beschreibt die Proteste um die Warschawska Straße, Warschauer Straße in Zagreb Und diese Szene ist eine realistische Szene, die damit zu tun hat. Und im Ivana Romans hört sich dieses Stückchen hört sich so an. Der Zaun fiel. Ein siegreiches Hurra durchwellte die Protestierenden. Es ertönten Trillerpfeifen und Klappern. Jemand spielte die Internationale auf seinem Handy ab. Und einige Mädchen stiegen auf die umgestürzten Platten und begannen fröhlich darauf herumzuhüpfen. Der Zaun lag auf dem Rücken. Die Mädchen sprangen auf seinem Bauch herum und in der Mitte, versammelt um das schlammige Loch in der Erde, standen die Verdammten dieser Erde, die Wachmänner. Der, dem er bis eben Backpfeifen gegeben hatte, schaute ihm in die Augen. Er hätte sein Vater sein können. Er hatte diesen vertrauten Ausdruck der Verwunderung, der sich in die Gesichter der Väter seiner Generation eingeprägt hatte, der Kriegsveteranen und Invaliden, die sich plötzlich auf der falschen Seite wiederfanden, obwohl sie nur das getan hatten, was ihnen befohlen worden war. Und die sich deshalb nicht erklären konnten, wie es zu dieser unglücklichen Inversion gekommen war, wie es möglich gewesen war, dass sie nur ihre Pflicht getan hatten, anständig ihre Arbeit verrichteten und doch nur Skelette und Schulden zurückließen. Er ahnte, dass der Mann eine ähnliche Geschichte haben könnte, posttraumatische Belastungsstörung und Granatsplitter im Hintern, dass er vielleicht eine Frau hatte, die ihn nicht zu trösten vermochte, da sie von den Schocks, den Sorgen und der Ungewissheit stumm geworden war und ihm durch ihr Schweigen Schuldgefühle machte. Und obwohl sie immer gedacht hatte, dass sie fortgehen würde, hatte sie es nie getan, sondern hatte ihm ein Kind geboren und sich in ein Biest verwandelt. Dafür aber war das Kind weggegangen, sobald es konnte, Hals über Kopf. Es schrieb sich sogar an der Uni ein, um nicht zu enden wie er, der immer noch darauf wartete, dass er sich bei ihm meldete und ihn fragte, ob er noch lebe und ob alles in Ordnung sei, obwohl er wusste, dass das Kind keine Antwort hören wollte und dass es nicht anrufen würde. Denn es hatte die Schnauze voll von Vater und seiner Anständigkeit, weil es nicht mehr hören konnte, wie ihm der Vater erklärte, dass es keine Gerechtigkeit mehr gebe. Einen Satz, den er wiederholte, solange er sich erinnern konnte. Er hatte ihn in verschiedenen Situationen gesagt, als er mit 20 nach Deutschland zum Schuften ging und begriff, dass die Arbeit eine Schande war, als er mit 30 die letzten Reste seiner Ersparnisse aufbrauchte und feststellte, dass er nie hätte zurückkommen sollen, als er mit 40 in den Graben eines zerstörten, gottverdammten Dorfes lag, während die Geschosse der Minenwerfer die Erde um seine Beine umflügten, und als ihm mit 50 langsam klar wurde, dass ihn deshalb niemand einen Helden, sondern nur einen Idioten nennen würde. Denn nun ist er schon 60 und noch immer zahlt er den Kredit für die kleine Vorortswohnung vom Lohn für seinen unterbezahlten Job ab, den er heute höchstwahrscheinlich verlieren wird. Und wenn er nun wieder denkt, dass es keine Gerechtigkeit gibt, gibt er in der Tat eine sehr genaue, wenn auch abgedroschene Definition der Situation.
Wie ist
No justice.
Ivana Sarkar, Sie leben seit 2 Jahren in Berlin. Wie ist das so, entfernt zu sein von seinem Stoff? Oder ist der Stoff immer noch so virulent, dass Sie nicht aufhören können, darüber zu schreiben, nachzudenken, dass jetzt immer noch der Rhythmus ihrer Tätigkeit, den Rhythmus ihrer Tätigkeit bestimmt?
Da, ja mislim da postoje dvije različite vrste impetusa za pisanje. Jedan je naravno politički, ali mislim da kako bih rekla da ne samo ja, nego da smo u stanju misliti i vidjeti politiku van političke situacije zemlje kojoj pripadamo.
Ich glaube, dass es zwei Beweggründe gibt zum Schreiben. Ein ist natürlich politisch, aber ich glaube, dass ich und nicht nur ich, sondern auch viele andere Autoren fähig sind, die politische Situation entfernt zu sehen von dem Ursprungsland, dass wir imstande sind, uns davon sozusagen zurückzunehmen und sie auch aus der Ferne zu beobachten.
Namjerno sam dok je Alida čitala odlomak iz romana, zapravo zamijenila sliku Ede Popovića na demonstracijama sa ovom slikom. Ovo je slika koju sam uzela u Puli 2010. I ispred nas je brod koji se zove Northern Diversity, koji je godinu dana bio proveo usidren ispred Pule sa posadom koja nije imala pravo izaći sa broda jer je kompanija koja je držala brod bankrotirala.
Ich habe absichtlich als Alida noch diesen kleinen Kapitel las, das Bild gewechselt, Edo Popovic entfernt und hier das Bild dieses Schiffs Northern Diversity gelegt. Dieses Schiff ankerte vor der Stadt Pula in Kroatien ein Jahr lang, 2010. Nämlich die Schiffskompanie, die Schiffsfirma hatte bankrott gemacht. Und deswegen konnten das waren nicht Passagiere, sondern die Matrosen, Seeleute, die Besatzung, konnten dieses Schiff nicht verlassen, ein Jahr lang. Sie waren gezwungen, vor der Stadt auszuharren und da also von dort aus die Freiheit anschauen.
I taj brod je zapravo bio motiv nekoliko mojih tekstova i jedne drame, ali ono što hoću reći, na tom brodu su bili ljudi koji su imali osjećaj da ih je društvo napustilo. E sad, vrlo je lako zapravo povezati brod i ljude koji imaju osjećaj da ih je društvo napustilo sa bilo čime, sa, na primjer, nedavnim izborima u Njemačkoj. Dakle, moguće je prepoznati dinamike, političke dinamike koje se događaju u jednom gradu sa nekim političkim dinamikama koje se događaju negdje u nekoj evropskoj provinciji na moru.
Dieses Schiff war das Thema oder Motiv einiger meiner Texte und auch einiger Theatertexte. Aber das Allerwichtigste dabei war, dass wir hier mit den Menschen zu tun haben, die wissen und spüren, dass die Gesellschaft sie im Stich gelassen hat, dass die Gesellschaft nichts mehr für sie tun kann. Und darin ist es auch für einen Autor leicht zu erkennen, dass es sich um etwas handelt, was viel universeller ist als nur die Situation auf diesem Schiff. Wir können da auch zum Beispiel die Ergebnisse der Wahlen in Deutschland, die letzten Ergebnisse erkennen, dass es Menschen gibt, die glauben, dass sie von der Gesellschaft im Stich gelassen wurden.
Ich möchte da gerne einhaken, das Politische als Thema der Literatur oder als Engagement auch im Theater, das ist ja etwas Zwiespältiges. Also was ist die Politik der Literatur? Kann mit dem Schildern solcher Szenen wie der Demonstration, kann etwas erreicht werden? Und wenn ja, was ist, wenn man den Roman liest, dann handelt er ja viel auch von Hoffnungslosigkeit, von Ausweglosigkeit, von einem Nicht-Weiter-Wissen in diesen miserablen Verhältnissen. Und wo ist da ja, der Punkt, der zum Schreiben, zum Umgehen damit motiviert? Oder was ist die Hoffnung dann vielleicht im Schreiben darüber bei den Leserinnen und Lesern zu erreichen? Oder im eigenen Bewusstwerden darüber?
Problematično u tome što, na primjer, u romanu postoji jedna vrsta beznadežnosti i pitanje je što može pisanje, da li može u političkom nešto promijeniti, da li je to smisao i u čemu je uopće ideja i motiv da bi se pisalo kad se opisuju ovakve beznadežnosti.
Ono što bih ja rekla, ono što je jako bitno je da čak i ako tema koju uzimamo je tema beznađa, sam akt pisanja je demonstracija nade i volje.
Also sogar wenn wir einverstanden sind, dass das Thema die Hoffnungslosigkeit ist, bedeutet die Tatsache, dass es sich um Akt des Schreibens handelt, schon eine große Hoffnung und einen Willen. Also das Schreiben selbst, dieser Prozess ist schon die Hoffnung.
I tako da u tom smislu meni se čini da umjetnost općenito, ne govorim sad samo o književnosti, da ona je u stanju prikazati dramu i tragediju, prikazati smrt, prikazati patnju, a istovremeno, ako je dobra, ako je iskrena, ako postoji jezik kojim će to biti obavljeno, istovremeno postići da ono što ostavlja nije beznađe, nego pokušaj da da o nečemu pričamo i pokušaj da nešto vidimo, bez obzira koliko je teško gledati u određeni motiv koji nas straši ili uznemirava.
Ich glaube, dass das für die gesamte Kunst tatsächlich von Bedeutung ist, nicht nur für die Literatur, nämlich, dass man die Formen und die Arten sucht, um bestimmte Tragödien, auch den Tod, das Tragische darzustellen. Aber die Tatsache, dass wir uns in diesem Akt befinden, dass wir diesen Schaffungsprozess uns begeben und das darstellen, bedeutet einfach die Hoffnung, denn wir suchen nach einer Sprache, auch in anderen Künsten, nach einer Sprache, nach einer Möglichkeit, unser Befinden, unser letztendlich auch Mitgefühl, unsere Empathie und unser Denken weiterzugeben, zu übermitteln. Und dieses an sich ist schon die große Hoffnung.
S druge strane, ja mislim da političnost književnosti i kako bih rekla, nada ili otpor koju književnost može demonstrirati, nije samo u načinu na koji književnost obrađuje svoje teme, nego u načinu na koji se književnost piše, u strukturama, u stilu, u jeziku, u ono što književnost radi sa svojim materijalom, sa jezikom. Mislim da tu, da kad čitamo knjige koje nas uznemiruju, istovremeno moramo biti svjesni jezika kojim te knjige pričaju, koje ponekad kažem, jezik nudi paralelni sadržaj samoj temi.
Für mich zeigt sich das Politische der Literatur und das Politische der Möglichkeiten der Literatur und auch der Wirkung in die Gesellschaft hinein nicht primär im Thema, sondern in der Art, wie man das Thema behandelt, im Stil, in der Struktur, in der Auswahl des Ausdrucks, der Sprache. Und dadurch, also wenn es sich um einen wirklich von innen aufgebauten Stil handelt, kann die Literatur, kann auch diese stilistische Seite einen großen Widerstand leisten. Und ich glaube, dass sie gerade dadurch am ehesten eben die politische Wirkung der Literatur in dieser Veränderung des Ausdrucks auswirkt.
Ist ja eigentlich auch Thema, Teil des Themas, das in diesem Roman verhandelt wird, denn er, der Mann, ist ja Schriftsteller. Und er kann nicht schreiben, er bringt es nicht fertig. Er wird, also niemand hindert ihn, er sitzt zu Hause, er hat alle Zeit der Welt, aber er kann nicht an den Stoff, er schafft es nicht. Also wir haben jetzt gesagt, es ist hoffnungslos, der Roman, aber das Hoffnungslose liegt ja daran, dass ihm sozusagen die Themen, obwohl sie auf der Straße sitzen und liegen, für ihn nicht in Worte zu übertragen ist. Er ist wohl noch nicht so weit oder wird es nie werden. Aber das ist ja da auch sozusagen eigentlich der Angelpunkt dieses Buches, dass dieser Loser, für den man wenig Sympathien hat, eigentlich genau das ausdrückt, was ein System mit einem Menschen macht.
On ima temu i mogao bi u stvari pisatelj, upravo to nije našao jezik, nije našao mogućnost, tvoj lik u knjizi, da se izrazi možda nikad neće ni naći, i u tome je u stvari njegov propadanje.
Tako je.
Das ist genau so.
Ja, das... Ali s druge strane, lik tog nesretnog čovjeka koji leže na kauču i pada na to dno svijeta i pokušava pisati, to je također u mnogo stvari... Ako bih tražila moment svoje autobiografije u tom romanu, to je bila moja pozicija. Jer sam tražila način kako pisati o nečemu što je zapravo beskreno banalno i kako pisati o nečem što nema jezik. Kako dati jezik nečem što je toliko tiho i njemo i tupo.
Wenn überhaupt in diesem Buch etwas Autobiografisches, dann ist das diese Position, dieser Mann, der in diesen Couch immer tiefer versinkt, weil er eben nicht weiß, mit welcher Sprache er über so etwas schreiben, also sprechen kann, wie etwas auszudrücken, was so banal ist und irgendwo auch stumpf ist, aber man möchte es trotzdem ausdrücken, wie eine Sprache dafür finden. Und genau das war auch meine Position auf der Suche nach der Sprache.
Ja, namjerno sam naravno ovdje stavila Gertrude Stein i Thomasa Manna. Ovaj dio je moj, ovaj dio je.
Absichtlich sind jetzt hier Gertrude Stein und Thomas Mann. Das ist einmal Ivanas Part und mein Part. wir haben sie jetzt hier zusammen auf diesem Tisch in eine zärtliche Beziehung gebracht.
Ali, naravno, gratulacija da Stein meni osobno dolazi iz razloga tog bezobrazluka da se piše na način na koji se nužno ne govori.
Gertruda Stein für mich deshalb, weil sie eine sehr freche Art hatte zu schreiben, so wie man sonst nicht spricht.
I ima jedna lijepa anegdota vezana uz nju koju sam jednom iskoristila u jednoj drami. Ona je održala jedno predavanje i novinar, jedan novinar je prišao i rekao je: gospođo Stein, vi tako lijepo pričate, zašto ne pišete onako kako pričate? A ona mu je odgovorila: zašto vi ne čitate onako kao što ja pišem?
Es gibt eine schöne Anekdote. Ein Journalist hat sie einmal nach einer Rede, nach einem Vortrag angesprochen und gefragt: Frau Stein, Sie sprechen so wunderschön, Sie haben eine wunderschöne Art zu reden, warum schreiben Sie nicht so, wie Sie sonst sprechen? Und sie hat darauf geantwortet: Und warum lesen Sie nicht so, wie ich schreibe? Ja, und Thomas Mann, natürlich braucht man eine Erklärung für Thomas Mann, ich glaube nicht. Also, das ist mein Part. Eine Liebe fürs Leben.
Ich war sehr erstaunt, Gertrude Stein hier zu finden, mit dieser kleinen Liebeserklärung. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, außer dass es in einem Theaterstück, glaube ich, A Rose is a Rose is a Rose gibt, aber das kannte ich nicht. Ich finde das sehr erstaunlich, dass sie diese Sprache dieser Frau, die ja sozusagen in ihrer Zeit so revolutionär war, dass sie keiner verstanden hat. Und glaube ich, auch heute ist sie noch schwer zu verstehen. Es ist nicht so, dass wir jetzt Gertrude Stein auf ihrem Niveau sehen. Also ich habe das schon gelesen, aber mit ziemlichen Problemen. Das interessiert mich sehr, wie diese Liebe zustande gekommen ist.
Dakle, zanima je kako došlo do ljubavi prema Gertrudi, jer nije baš tako da ju je lako čitati, da ju i danas lako čitati. Ona i u ono doba nije bila baš razumijevena, ni danas. Dakle, otkud ta ljubav?
Ono što je mene zanimalo kod nje je da je ona vrlo svjesno koristila izvjesne postupke u jeziku. I razumijevajući šta će određeni postupak donijeti samom tekstu, to je njegovom sadržaju.
Also das, was mich am meisten interessiert hat, war, dass sie sehr bewusst bestimmte Verfahren in der Sprache angewandt hat, und zwar sehr bewusst schaute sie hinaus, was dieses Verfahren dann auch später für Inhalt bedeuten wird.
I njezini tekstovi su bili poput, oni su bili vrlo konceptualni. I sam koncept bi onda tjerao jezik naprijed.
Also ihre Texte waren sehr konzeptuell und diese Konzepte haben dann die Sprache nach vorne gepusht.
Naravno, ja ne mogu osjetiti njeno vrijeme i ne namjeravam naravno kopirati tu vrstu odluka, ali negdje u procesu pisanja i kod mene uvijek postoji trenutak kada postoji izvjesna odluka koju je ponekad vrlo teško sprovesti na djelo.
Ich kann natürlich weder ihre Zeit richtig nachvollziehen, noch beabsichtige ich sie nachzuahmen. Aber in meinem Schaffensprozess gibt es immer wieder Momente, an denen ich mich in einer Situation befinde, dass ich zwar eine Entscheidung getroffen habe, dass ich etwas jetzt durchführen möchte in meinem Schreiben, aber nicht weiß wie. Also ich stehe einfach davor und ich weiß nicht wie.
Ja. Namjerno sam donijela i Oblique Strategies Brana Ina.
Deshalb habe ich die Oblique Strategies von Brian Eno gebracht.
To su karte koje ponekad koristim, ne često, ali zapravo na neki način možda pomalo i naivno ilustriraju ovo o čemu govorim. Riječ je o tome da ponekad sa jezikom treba naći načina kako se izvući van iz vlastite šprance, iz uobičajenih rješenja.
Das sind Karten, die ich manchmal benutze, wenn ich schreibe. Und zwar, sie helfen mir, wenn ich manchmal in eine Situation komme, dass ich nicht weiter weiß, wie ich aus dem üblichen Sprachverfahren herausfinden soll. Manchmal benutzen wir die Sprache auf erfahrenen Wegen und da will ich heraus und dann benutze ich sie.
Ja, jer ponekad, ako ne znamo kako generirati tekst,
also wenn ich in einem Moment nicht weiß, wie weiter mit meinem Text,
otvorimo kartu.
Dann öffne ich die Karte.
I ispadne rečenica koja je jako evo pasala bi za Gertrude Stein. Repetition is a form of change.
Und jetzt kommt so ein Satz raus, der würde auch zu Gertrude Stein passen. Und dann arbeite ich damit weiter.
I ora bi ponovili ovaj zadnju rečenicu i vidjeli gdje nas to vodi.
Also repetition is a form of change. Dann würde ich im Text meinen letzten Satz, den ich gemacht habe, geschrieben habe, wiederholen und von da nach neuen Wegen suchen.
Von der sprachlichen Seite her ist ja auch der Liebesroman sehr außergewöhnlich. Es hat etwas Litaneihaftes. Es ist wie ja, ein einziger Redeschwall, aber es wechselt die Perspektiven ständig. Und man weiß auch nicht in jedem Moment unbedingt, wohin es kippt. Es ist aus seiner Perspektive, aus ihrer Perspektive. Manchmal ist es kommen die Nachbarn noch ins Spiel, aber manchmal ist es auch eine etwas zurückgenommene, vielleicht eher Perspektive der Autorin oder einer anderen Erzählinstanz. Und das alles aber in so einem mitreißenden Sprachfluss, dass es trotzdem gebunden ist und sehr rhythmisch gebunden ist und dass es sehr viel von Mündlichkeit auch hat und aber in dieser Mündlichkeit auch eine große Kunstfertigkeit eben des Literarischen, wo man merkt, dass diese Mündlichkeit eine gesetzte ist, nicht einfach so dahergeredet, sondern eben in diesem Rhythmus auch erarbeitet. Da möchte ich nachfragen, eben einmal von der Seite des Schreibens, wie diese Form zustande gekommen ist und dann natürlich auch die Schwierigkeit des Übersetzens in dieser Mündlichkeit. Wie bringt man das dann in die andere Sprache?
Dakle, osjeća se veliki jezik, moć jezika, mijenjaju se perspektive, nekad se ne zna ko je točno ono na nas susjed ili pripovjedač, pripovjedačica. Sve to u jednom govornom jeziku koji međutim pokazuje ogromno umijeće i nije uopće običan govorni jezik, nego se vidi u jednom ritmu. I zanima je sa strane pisca, kako se radilo na tome, sa strane to prevoditelja.
Mislim da tome vjerojatno uzrok koji je činjenica da ja izvodim i da ja sama izvodim svoje tekstove, ne sve, ali neke. I, i kazališno iskustvo koje mene uvijek zanimalo je iskustvo da kako biti doći na scenu, doći tamo kao izvođač, ali nositi sa sobom mnoštvo različitih pozicija ili mnoštvo različitih uloga, ali istovremeno ne gubiti vlastitu poziciju izvođača. Dakle, kako u književnosti bi to možda bilo, kako pronaći tog nekog pripovjedača koji se može pretvarati u različite pozicije, ali uvijek biti spreman vratiti se nazad i govoriti o vlastitom iskustvu, pisanja ili razmišljanja o problemima, o situaciji, o odnosima o kojima govori.
Vielleicht illustriert dieses Bild diese Position, nämlich ich komme tatsächlich aus der Theaterkunst und aus dem Performativen und eigentlich beinahe alle meine Texte führe ich auch selber vor oder führe ich aus, also ich bin auch selber Schauspielerin und diese Erfahrung des Theaters hat mir beigebracht, hat mir gelehrt, dass ich immer eine Position des Erzählenden dabei habe und dieser, der erzählt, soll die Möglichkeit geben, die Position zu wechseln. Also man kann sich immer wieder zurückziehen, immer wieder hinein, immer wieder ein anderer zu werden. Dieses Performative dabei ist das, was mich interessiert. Und dieses sich zurückziehen bedeutet auch immer beobachten, was dann geschieht.
Ich würde sagen, man muss einen Pripovedač, aber čija pozicija jako fluidna i zato on sliči na pripovedača na sceni koji kad dođe može krenuti iz svoje pozicije tu na sceni, pozdraviti publiku, ali već u sljedećoj sekundi može biti neko drugi, neko treći, neki četvrti. I stalno, dakle, održavati te odnose pretvaranja i likvidnosti neke.
Das ist dieser Theaterposition, in der jemand auf der Szene ist und beginnt zu sprechen. Er beginnt zu sprechen als er oder als sie, kann aber in dem nächsten Augenblick schon ein ganz anderer sein, er schlüpft in eine andere Rolle und spricht aus dieser Rolle. Und diese Möglichkeit, sich immer wieder zu verändern, die hier im Performativen geschieht, die suche ich dann eben auch in der Sprache selbst.
Wenn man ihnen zuhört und ihnen zusieht, dann glaubt man natürlich sofort, dass sie vom Schauspiel kommen. Denn wenn ich jetzt so meine Hände beobachte, die machen nichts Besonderes, Tolles. Aber wenn ich sie sehe, dann ist die Sprache, sagen, orchestriert. Und es gibt, glaube ich, kaum einen Satz, der jetzt von Ihnen nicht auch in ein Bild der Emotion durch Ihre Hände gefasst worden ist. Das bringt mich auf noch ein weiteres Thema. Das Thema, das auch in dem Buch, sagen, dass man aus dem Buch heraus hört, wirklich hört, das ist die enorme Musikalität, die der Text hat. Das ist, wir haben jetzt gesagt, das ist wie eine Litanei, das ist etwas, was sagen, einen mitreißt, einen nicht loslässt. Und was lässt einen nicht los, was bringt einen dazu, immer weiter zu hören und zu lesen, denn es ist fast auch ein Hören, dann ist das für mich auch sehr stark nicht nur das performative Element, sondern auch ein musikalisches.
Dakle, kad bi netko rekao, kad bi netko gledao ovaj roman, rekao bi da je zapravo prilično kratka proza, ali kad bi ga gledali kao poeziju, ispala bi prilično opsežna pjesma.
Ja, also wenn jemand diesen Roman anschaut, da kann er sagen, dass er sich um einen sehr kurzen Prosatext handelt. Allerdings, wenn wir diesen Roman als Poesie uns anschauen, dann ist das ein ziemlich opulentes Gedicht.
Govorimo o poeziji zato što poezija ima muzičke elemente teksta koje mene izuzetno zanimaju i ja u kazalištu zapravo rijetko kada sam radila sa glumcima, radila sam uvijek sa glazbenicima.
Ich erwähne die Poesie deshalb, weil die Poesie für mich tatsächlich sehr wichtig ist, wegen dieser musikalischen Seite der Poesie. Und ich habe sehr viel im Theater mit Musikern gearbeitet.
I mislim kada se tekst gleda izbliza, on neprekidno nudi jezik, neprekidno nudi mogućnost glazbe. Jezik je sav u glazbi i emocija jezika za mene manje dolazi iz samog značenja, više dolazi iz mogućnosti da tekst uglazbimo. Tu je prava emocija teksta. Tu je, i to je ono što je mislim, u ljubavnom romanu, da ljutnja teksta, nemoć teksta ili frustracije manju riječima, a zapravo je više u načinu na koje riječi postoje u glazbi, koje se uglazbljuju.
Und deswegen ist es für mich enorm wichtig, dass ich eigentlich alles in diesem Roman auf der Ebene der Melodie und der Musik abspielt. Und auch die wichtigen Emotionen der Wut und der Hoffnungslosigkeit oder alle Emotionen, die hier sind, dass sie eben nicht auf der Ebene des Inhalts und der Bedeutung da sind, sondern auf dieser musikalischen Ebene. Das spielt für mich eine sehr große Rolle, denn in dieser musikalischen, glaube ich, die Emotionen vermitteln zu können.
Kurze Frage an Sie, Frau Grömer. Sie haben vorhin nicht geantwortet, als Daniela Seel gefragt hat, ja. Wie schaffen Sie das, all diese Elemente, von denen wir jetzt gehört haben, bis hin vor allen Dingen zur Musikalität, zu übersetzen? Tja, wie schwer ist das?
Es ist schon ziemlich schwer, vor allem auch dieser Wechsel der Perspektiven. Im Kroatischen, das müssen Sie wissen, wie in allen slawischen Sprachen, ist es sehr leicht ersichtlich, wer spricht, denn aus allen Endungen der Verben sehen wir, ob ein Mann oder ob eine Frau spricht. Das ist ein großer Vorteil der slawischen Sprachen, das sehen wir im Deutschen nicht. Und in Ivanas Text ist das eben weniger verborgen, ist das jetzt der Mann oder die Frau, und ich musste einige Brücken einbauen. Das war schon ein bisschen umständlich. Es gibt auch andere, da Ivanas Sprache enorm dicht ist, also es verdichtet, und die Dichtung ist tatsächlich, Musik und Dichtung sind Stichworte für ihre Arbeit. Genau, hier die Heilige Schrift, genau, die können wir auch, das sind meine Hilfsmittel, einmal Reimlexikon, einmal die Heilige Schrift. Ivana arbeitet auch viel mit der Bibel und mit dem Begriff der Liebe aus der Bibel. Das ist alles tief verborgen in ihren Texten, nicht immer sofort ersichtlich. Natürlich kommt uns unsere langjährige Freundschaft zugute. Wir sind ein ungewöhnliches Pärchen. Wir betrachten sowohl unsere Zusammenarbeit wie auch die Literatur nicht als ein so automatisches Übersetzen. Ich habe jetzt einen Auftrag und ich übersetze. Überhaupt nicht. Das ist eine Mission. Also wir sind eine Mission. Also das ist eine andere ein anderes Verhältnis. So wie Ivana eben Prosa nicht als Prosa schreibt, sehe ich auch das Übersetzen nicht unbedingt als ein automatisches Übertragen von einer, aus einer Sprache in die andere. Ich bin an sich schon ungewöhnlich, denn entgegen der, der Regelung, dass man nicht in eine erlernte Sprache übersetzt, ich mache das, also ich übersetze aus meiner Muttersprache in eine erlernte Sprache. Ich habe diese Sprache auch, das möchte ich loswerden, sehr spät lernen angefangen. Ich war 26, als ich nach Deutschland kam, und zwar nach München. Und ich konnte nur guten Tag sagen, und das nutzte nicht viel, da sagt man Grüß Gott, sodass ich völlig verloren war. Und ich habe dann Deutsch als, angefangen mit 26 als ein Kind zu lernen, also wirklich von null auf. Ich habe später tatsächlich von meinen eigenen Kindern Deutsch gelernt. Die sprechen viel besser Deutsch als ich, und schon in unserer Familie sieht man, dass der Begriff Muttersprache obsolet ist. Meine Kinder sprechen Deutsch als Muttersprache, aber es ist nicht ihre Muttersprache. Und das sind alles Dinge, über die wir beide diskutieren, also die uns wichtig sind. Und für mich ist der Umgang mit der Sprache und mit der Literatur so, dass ich an borgesianische Begriffe der Literatur glaube, nämlich, dass die Texte nicht aus dem Leben entstehen und nicht unbedingt aus der Erfahrung, sondern aus anderen Büchern. Und so ist auch mein Deutsch. Mein Deutsch ist aus den Büchern entstanden. Und mit diesem Deutsch, aus den Büchern, mit dem erlernten Deutsch, übersetze ich, weil ich einfach diese spüre diesen Original wirklich, ich komme ihm sehr nah, also der geht mir auch körperlich nah. Ivana ist für mich eine der wichtigsten Autoren, ich habe sehr viele Autorinnen und Autorinnen aus Südosteuropa übersetzt mittlerweile, aber sie ist für mich eine der wichtigsten überhaupt. Sie bedeutet mir viel für mich persönlich, für meinen Begriff der Literatur, und deswegen ergibt sich das einfach, und ich arbeite dann auch wie sie, ich lese das immer alles laut vor. Also ich übersetze Passagen und die lese ich laut vor, und bis sie dann für mich so klingen, wie ich glaube, dass Ivana sich das wünschen würde, arbeite ich weiter am Text.
Wunderbar.
Daniela.
Ja,
die Zeit ist uns schon ein bisschen weggelaufen jetzt. Ich glaube, wenn wir noch die Lesung machen wollten, es sollte ja noch eine kurze Lesung auch vom Anfang des Buches geben, dann müssten wir das jetzt tun, um eben mit der Literatur zu enden und nicht mit dem Sprechen darüber.
Vielleicht sage ich nur etwas dazu. Also wir haben hier die ganze Zeit, hatten Sie das vor den Augen, Beton International, das war eine Beilage der Taz, im Jahr 2014, 1914, 100 Jahre danach. Warum? Was war 1914? Natürlich der Beginn des Ersten Weltkriegs, natürlich das Attentat von Sarajevo. An welchem Tag? Am 28. Juni 1914. Heute ist der 28. Juni. Das heißt, am Jahrestag des Attentats, 104 Jahre des Attentats von Sarajevo, bekommen Ivana und Saiko und ich diesen Preis und freuen uns sehr. Wir empfinden es ein bisschen als eine Anerkennung für alle südosteuropäische Literaturen, nicht nur für die kroatische. Das ist uns wichtig, auch das zu betonen. Und warum wir das auch so symbolisch für uns gesehen haben, weil Ivana und ich der Auffassung sind, dass man sehr, sehr, sehr viel von Erfahrungen dieser Länder lernen könnte und sollte, und dass eigentlich entgegen dem Glauben, dass der Balkan eine rückständige Region ist, der Balkan leider immer leider in solchen Dingen auch eine Avantgarde war, wie 1914, und wie leider auch mit den Nationalismen und Kriegen der 90er. Und anstelle diese Positionen des Balkans als Avantgarde ernst zu nehmen, belächelt man ein wenig in anderen Teilen der Welt den Balkan und betrachtet ihn als rückständig und ist nicht bereit, von ihm zu lernen. Und uns war wichtig, heute eine kleine Botschaft zu geben. Bitte nimmt uns nicht als rückständig, sondern tatsächlich als Avantgarde, nicht nur in der Literatur. Ivana Saiko ist sicher eine der avantgardistischen Stimmen derzeit im europäischen Theater und in der Literatur, sondern nimmt uns auch politisch ernst. Die Art, wie man mit der Sprache unachtsam umging in den 90ern, führte zu Gewalt in ehemaligen Jugoslawien. Bitte lasst uns alle achten auf unsere Worte, auf unsere Sprache, damit sich diese avantgardistischen Balkanerfahrungen nicht wiederholen. Thank you.
Riječi, riječi, riječi. Riječi, riječi, riječi. Riječi, riječi, riječi. Zaderao se iz sve glasa, prvo što mu je palo na pamet, kad se uspio baciti među njene zadihane rečenice. Nije ni pokušao shvatiti što mu zapravo govori. Probudio ga njezin vrući dah, tik do uha, imao je iritantnu pornost budilice. Došlo mu je da ga smlavi šakom, pa je urliknuo riječi, 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 kao čovjek koji više ne može podnijeti zvonjavu, kao čovjek koji, da budemo iskreni, više ne može podnijeti ni njezinu blizinu, ni njezina usta, ni vruću paru koju ispuštaju. Urliknuo je snagom spaljenog čovjeka, kao da ga je opekla. I ona je na trenutak pomislila da će se od tog urlika srušiti zidovi, pa se pogrbila. Sakrila je glavu rukama, zabela je prste u kosu i stisnula kapke do bola, reagirajući tipično ženski. Tipično prema njegovim mjerilima, što znači pretjerano, histerično i autodestruktivno. Jer je namjerno potegla vlas iz korijena, namjerno se skvrčila u položaj smrskane budelice i k tome nasilno natjerala suze na oči, kao da mu se namjerava osvetiti tim klasičnim prizorom kućnog nasilja. Konstruirala ga je u sekundi, zadižući uplakano lice prema njemu, prema stropu, prema nebu i štiteći se dlanovima s kojih su ispadali pramenovi iz čupane kose.
Es beeindruckte ihn nicht. Es stand ja nicht gut. Sie war imstande, sich etwas noch viel widerlicheres einfallen zu lassen. Es reichte, dass sie ihren Mund öffnete, aber er würde ihr das nicht erlauben.
Ustaje kao vulkan, lava mu udara na obraze, mahnito diže ruku, diže ruku, diže ruku i suzdržava se. Jer šamar će više zaboljeti ako doleti kao riječ. Gromoglasna i besmislena riječ koja udara na sve strane i ne da se nadglasati. Pa zato opet viče riječi, riječi, riječi. I riječi zbilja tutnje sobom, cijelim stanom. Ili da budemo precizniji tim skučenim dvosobnim stančićem kojeg unamljuju po previsokoj cijeni. Tako da bi se većina sličnih erupcija mirne duše dalo objasniti činjenicom da opet kasne s otplatom stanarine. Poražavajuće, ali je tako.
Sie hatte sich ihr Leben viel entspannter und auf viel größerer Wohnfläche vorgestellt. Er stimmte ja zu, dass sie tatsächlich die Arschkarte gezogen hatte. Aber es war besser, nicht zu diesem Thema zurückzukehren. Nicht jetzt, denn die Worte standen im Raum.
Mogli bi se usporediti sa živim blatom. Truse se pod zubima i drobe u slinavi pjesak, pa im na usta izlaze tek blatnjavi mjehuri bez ikakva suvisla sadržaja. Cijede im se niz bradu. Trebali bi se pogledati u zrcalo i dobro zapamtiti tu sliku. Tako da im se zgadi. Ali neće. Radije će napuhivati to blato sve dok im ne poznestane kod sika, sve dok im zadnje mjehurine iskapaju po parketu pa ih na kraju sami pobrišu, jer ipak ne mogu boraviti u svinjcu. Tek će onda baciti pogled na zrcalo, ukloniti istjedak s brade i razlivenu maskaru pod okom, začešljati kosu, izravnati odjeću, udahnuti, izdahnuti i umrijeti. Dalo bi se reći tako, umreći u još jednoj smrti po redu, tragičnom slučaju davljenja svinjarijama, o koje pak redovno ugaze poput pravih pasioniranih samoubojica. Ali ona neće biti ta koja prva poseže za krpom. E baš neće. Pustit će da se blato skori na podu, tako da može vidjeti na što sliče te njegove riječi, 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 kad ih čovjek bolje promotri. No valjda je sam svjestan kako je glupo ponavljati riječi, 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 bez da išta kaže, osim očite demonstracije da je svaka riječ besmislena i k tome preglasna. Nije on htio izraziti upravo to kako se više nema što za reći, pa da ne može postojati niti jedan opravdani razlog da ga budi sna i zasluženog sna, ako smije nadodati, kojim samo pokušava izliječiti taj uporni umor, taj prokleti tempo života i nadolazećih stanarina, zbog kojih ostari 10 godina u mjesec dana i već mu je 100, 200, 300, već mu je previše odavno. Iako je baš zanima, i on je zamišljao neku ležerniju situaciju. Neka mirna poslijepodna u kojima probavlja ručak na kauču, zaspi s nogama zadignutih na stolić i probudi se za vrijeme večernjih vijesti. On je zamislio da će se stvari rješavati same po sebi ili da barem neće imati grižnju savjesti ako se to ne dogodi. Izbilja nije očekivao da ga poznanici saželno pitaju za zdravlje jer je iscrpljen, usušen i sjeban. Jer djeluje kao da ima tumor, a ne tek ženu. Tu ženu koja mu uvijek uzvrati dvostrukom mjerom u stilu e pa i ti si se zajebao. Gadno. A zatim još nadoda da ga nitko neće voljeti kao što ga voli ona. Neka to zapamti.
Niemand, niemals, so wie ich.
On to više ne može podnijeti. On ne može izdržati tu visoku koncentraciju kontradiktornih rečenica, a da ne poludi ili da se ne napije. Mora se naspavati. Pod hitno se mora zavući onaj pregib kauča, isključiti, resetirati i zaboraviti da ga je opet skoro ubila svojom ljubavlju. I on to zbilja redovno čini. Zaspi, poput bolesnika. Sklupča se oko tobožeg tumora i prekrije grimasom umora. I ona vidi kako mu tihe boli šeću licem. Vidjela je to je malo prije. Sažalila se. Djelovo je kao da treba na hitnu, pa mu je odlučila prići, pomaziti ga po kosi i šapnuti mu da evo, baš pod njihovim prozorom, par vrapčić, upravo savija gnjezdo. Htjela je podijeliti s njim taj prekrasan prizor ljubavi, ptičeg zajedništva, prirodne ravnoteže, čega god. I reći mu da je to siguran znak da uskoro stiže proljeće, te da bi od sljedećeg mjeseca računi za grijanje mogli biti manji. Htjela mu je reći jedno. No on je shvatio drugo, zamahnuo je rukom, zaurlo riječi. I on je zadigla lice prema nebu s istim izrazom kojeg je on nosio do malo prije. Pomisla je na vrapce koje je preplašeno izlječio iz krošnje, pa se uspravila, otresla s ruku pramenove kose, otrčala u drugu sobu i svom snagom zalupila vratima. Nije htjela, ali prekasno. Evo dijete se već preplašeno uspravlja na krevetiću. Mislilo je da samo sanja neki potres ili erupciju vulkana, a onda se zbilja zatresla soba. Pogledalo je kao da je vidi prvi put, a ona ga je zgrabila u naručje šapčući mu da je na sigurno, da je mama došla, mama je tu. No to je dalje nije zvučalo kao sretna informacija. Ali dijete nema izbora, pa se stišću uz majku. To jest ona se stišću uz dijete, njišemo su zagrlja i ponavlja da je sve u redu. To samo propuh pomiče namještaj i lupa vratima. Evo vidi, pogledaj kroz prozor. I vani vjetar savija grane.
Alles wird vorübergehen, sagte sie zu ihm. Eines Tages werden wir über all das lachen.
Pamtit ćemo, samo sitnice. Pogled kroz prozor, proljetni snijeg i druga mala čuda. Ono kako se na povijenom čempresu s druge strane stakla zibelo prazno gnjezdo, i kako su vrapci lapršali preko parkirališta. U sjećanju će im ostati bijela slika tog parkirališta, te padina sa zamrznutim voćkama i dječjem vrtićem kog su vodile časne iz obližnjeg samostana. Izlazile bi s lopatama čistiti snijeg s vrtnih stazica, zakrabuljene u šalove i dugačke kapute, a zatim bi se, poput sprovodne povorke, jedna iza druge, uspinjale nazad prema kapelici.
Hör mal, wie sie singen.
Objašnjavamo kako i časne sestre imaju dijete koje se zove Isus. Svakog dana mole za njegovo zdravlje, dekoriraju ga margaretama, brišu mu prašinu s postolja i premazuju ga sredstvom za održavanje mramora. Jer mali Isus brine onima kojemu služe. On štiti siromašne, bolesne i nesretne. Uči ih da sa smiješkom podnose nedaće i vjeruju kako će jednom nestati same od sebe. Jednom će kraljevstvo biti naše.
Vielleicht wenn du groß bist.
I dijete strpljivo sluša kako mu pripovijeda o Isusu na isti način na kojem mu pripovijeda o gravitaciji, električnoj struji, delfinima. I nije bitno što ne razumije ni fiziku, ni elektriku, što nikad nije vidjela delfina i što ne vjeruje Isusu. Bitno je samo da zvuči kao bajka.
Dann hörte man Glocken. Es war Zeit für den Gottesdienst.
Na trećem udarcu on tiho otvara vrata. Ne ulazi. Boji se da će opet zagaziti na neko, u neku sranju na parketu. Gleda iz leđa i zamišlja kako im prilazi. Miluje dijete po kosi, pomirljivo ispušta ruku na rame, a ona pak sagiba glavu i obrazom prilazi preko njegove ruke, onako kao što to čine mačke ili žene koje nisu zlopamtila. Pa zatim zajedno stoje ispred zaleđenog prozora s nekim pitom i mislima o snijegu i mlijeku. U jednom se trenutku on okreće prema njemu i kaže mu da su se vrapčići ipak vratili u gnjezdo. On zadovoljno kima glavom, mada nema pojma o čemu to ono govori. No nije ni bitno. Bitno je samo da zvuči kao bajka.